Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Dirk Kannacher, Mensch im Vorstand der GLS Bank.
Carsten, wir treffen jetzt gleich Dirk Kannacher von der GLS Bank. Deren Motto ist ja Sinn vor Gewinn. Kriegst du das zusammen? Eine Bank, die den Sinn vor den Gewinn stellt?
Ja, also Banken sind für mich eigentlich eher anders. Da geht es um Kohle machen, Profit machen, Investitionen. Sehr emotionslos. Insofern ist das etwas, was ich erstmal im Kopf nicht zusammenkriege. Ich bin mal gespannt, was der Dirk für ein Mensch ist. Ob er auch nicht der typische Banker ist, den man sich dann vorstellt.
Das muss er ja eigentlich sein, weil die Bank investiert ja die Gelder ihrer Kundinnen in nachhaltige Energieprojekte, in soziale Geschichten, in nachhaltige Landwirtschaft. Also die lenken ja schon die Geldflüsse in die Themen, die relevant sind für eine regenerative Wirtschaft.
Also es scheint irgendwie eine Bank zu sein mit einem ganz anderen Selbstverständnis. Ich bin wirklich mal gespannt auf dieses Gespräch. Auf geht's mit Dirk Kannacher.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit. Heute mit Dirk Kannacher. Lieber Dirk, wir haben dich als sehr offenen, direkten Menschen erlebt, der in Sekunden mit anderen eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Denn gerade in deiner Welt, der Finanzwelt, ist eine vertrauensvolle Beziehung die Grundlage jeglicher Transaktion. Du sagst, dass du den coolsten Job der Welt hast und mit keinem CEO tauschen willst. Daraus spricht tiefe Zufriedenheit für das, was du heute machst. Du bist nämlich Mensch im Vorstand der GLS Bank und verantwortest das Retail Banking sowie die Bereiche Anlage, Zahlungsverkehr, IT, Organisation und das Kundenerlebnis. Die GLS ist die Gemeinschaftsbank für Laien und Schenken, deren Eigentümerinnen die Genossinnen sind. Ihr arbeitet nach sozialökologischen Grundsätzen und zeigt Haltung. Etwa beim Verlassen der Plattform X nach der Übernahme von Elon Musk oder beim Aufruf an eure Mitarbeitende, sich am Klimastreik zu beteiligen. Du bist ein naturverbundener Mensch, gehst in die Berge, fährst leidenschaftlich Fahrrad und engagierst dich für den Schulbau in Kenia. Dir geht es um ein besseres Verständnis zwischen den Menschen im globalen Süden und Norden. Du willst einfach 100% Wirkung erzeugen. Lass uns über den Beitrag der Banken zur sozial-ökologischen Transformation sprechen, über Menschen in der Finanzwirtschaft und über euer Leitbild, Sinn vor Gewinn. Dirk, schön, dass du heute unser Gast bist.
Ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Und der Podcast heißt ja Der Moment der Wahrheit. Und wenn das gerade ein Moment der Wahrheit gewesen ist, dann muss ich den einfach gerade mal kurz für mich auch sacken lassen, weil das waren echt sehr, sehr nette und angenehme Worte, ja, von denen ich mich halt auch animiert fühle, wenn das ein Teil der Wahrheit ist, einfach auch weiterzumachen und mich halt in den Dienst dessen zu stellen, was du gerade beschrieben hast. Also von daher erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, dass ich heute dabei sein darf.
Was ist denn der Dienst der Sache, die dich bewegt?
Ja, ich habe in den letzten Jahren für mich einfach mal so diese Frage gestellt, wer bin ich, wie bin ich da hingekommen, dass ich da bin, wo ich heute bin und was kann ich denn halt auch dazugeben, ja, dass die Welt und dass das gemeinsame Miteinander insgesamt ein Stückchen schöner und ein Stückchen besser wird. Und das ist das, was mich halt antreibt. Wir sind ja alle nur für eine bestimmte Zeit auf diesem Planeten. Ja, wir sind Gäste hier. Und wenn sich jeder von euch auch die Frage stellt, wie benehme ich mich denn, wenn ich als Gast irgendwo eingeladen werden bin, dann benehme ich vielleicht doch mich irgendwie anders, als wenn ich ganz alleine mal in meinem Wohnzimmer bin, so ist es samstags nachmittags und ich kann mich auch mal so ein bisschen vielleicht hängen lassen und ich kann auch mal so ein bisschen relaxen und lasse auch mal vielleicht die Flasche Wasser auf dem Tisch stehen oder mal das Stückchen Schokolade, räume ich nicht sofort weg. Aber das funktioniert ja nicht, wenn ich als Gast bin, dann helfe ich doch dabei, ja auch den Teller abzuräumen, dann helfe ich doch vielleicht auch dabei, die Tür nochmal eher aufzuhalten und all diese ganzen Dinge, die uns eigentlich schon auch in unserer früheren Sozialisierung so ein Stückchen mitgetragen haben, die mal wieder nach vorne zu holen und einfach zu sagen, ja, ich diene auch dem, was ein Teil meines Lebens ist. Das ist so meine Aufgabe, in der ich mich sehe, also die Welt, auf der wir leben, wieder ein Stückchen besser zu machen.
Was hat dich denn zu dieser Prägung gebracht, dass du so ein reflektierter Mensch geworden bist?
Ich glaube, das sind ganz viele kleine Momente im Leben, die ich versucht habe, immer wieder, so, du hast es gerade gesagt, zu reflektieren und daraus auch seine nächste Aufgabe zu finden. Auch ein Stück Dankbarkeit halt einfach. Ich habe viele Schicksalsmomente. Also man sagt ja immer, es gibt ein Schicksal. Und viele Menschen sagen, Schicksal ist das, was von außen auf einen einwirkt und dem man sich dann hingibt. Und ich habe irgendwann mal verstanden, dass für mich Schicksal immer zwei Momente sind. Schicksal ist immer der Moment, wo etwas passiert, Und der zweite Moment ist das, wo ich etwas daraus machen kann, was passiert ist. Und wenn man das immer als Chance sieht, dass man immer wieder aus dem, was passiert, sich selbst weiterentwickeln kann und sich als lernendes Wesen halt auch sieht, als lebenslang lernendes Wesen sieht, dann hilft das einfach dabei, immer das Positive zu sehen und den nächsten Schritt zu machen.
Magst du mal so einen Schicksalsmoment, der vielleicht auch ein Moment der Wahrheit war für dich, teilen?
Ja, vielleicht auch aus dem beruflichen Kontext. Ich habe im Jahr 2005, ich war bei der Commerzbank und durfte bei der Commerzbank immer auch Karriere machen. Ich war einer der jüngsten Mitarbeitenden, die mit der Beratung angefangen haben. Ich durfte dann relativ früh auch mit unter 30 eine große Führungsaufgabe übernehmen. Und 2005 hatte man schon einen Job für mich vorgesehen, den ich machen sollte und zu dem ich dann aber noch ein Assessment Center habe absolvieren müssen. Und zu diesem Assessment Center bin ich hingefahren und war eigentlich auch sehr überzeugt von mir, dass ich genau für diesen Job und für dieses Auswahlverfahren auch der Richtige bin und alles im Prinzip dafür getan habe, dass ich jetzt diesen nächsten Schritt auch machen kann. Und dann bin ich da hingefahren und man hat mir am Ende gesagt, nein, du hast das nicht geschafft. Du bist in unserem Kontext und in unserem Verständnis bist du noch nicht reif für diese Position. Und dann hätte man natürlich auch sagen können, oder ich hätte sagen können, Mensch, ist das doof, sind die alle doof? Warum haben die jetzt nicht mein Potenzial erkannt? Warum haben die mich nicht den nächsten Schritt gehen lassen? Und die haben mir zwei Feedbacks gegeben. Die haben mir zwei Feedbacks gegeben, wo ich das Gefühl hatte, eins von denen ist wirklich auch sehr zutreffend. Das war dieses Feedback bei großen, komplexen Aufgaben. Damals war ich 34. Verstehst du noch nicht vollends die Zusammenhänge und dir gelingt es auch nicht, dich in kürzester Zeit optimal darauf einzuarbeiten. Und dann habe ich für mich geprüft, könnte das sein? Und habe gedacht, da ist auch was Wahres dran. Ja, also fang an zu trainieren. Fang an zu üben, beschäftige dich mit dieser Frage, wie du das beim nächsten Mal besser machen kannst. Und das Zweite ist gewesen, dass sie gesagt haben, in diesen Auswahlgesprächen haben wir den Dirk als sozialen Menschen nicht genug wahrgenommen. Also diese Frage von, ja, wie sozial löst du halt auch vielleicht Mitarbeitenden Herausforderungen? Und da habe ich mich eigentlich so erwischt gefühlt, dass ich gesagt habe, hey, ich bin doch irgendwie das sozialste Wesen, was es gibt und ich bin total in Verbindung und Führung ist meine Leidenschaft. Aber an dem Tag habe ich das nicht rüberbringen können. Und genau mit diesen großen beiden Momenten, die ich dort gehabt habe, habe ich mir immer diese Frage gestellt, was daran ist wahr, was daran ist meine eigene Aufgabe und was kann ich dafür tun, dass, wenn diese Aufgabe nochmal gestellt wird, ich sie beim nächsten Mal besser auch mache. Und deswegen bin ich nicht böse gewesen auf die Leute, die mich beurteilt haben, sondern ich habe das als Chance gesehen, mich darauf vorzubereiten, wenn so eine Chance nochmal im Leben kommt, dass ich sie dann vielleicht auch besser bewältigen kann. Aber ich habe auch gespürt bei dieser sozialen Frage, als ich angefangen habe, das zu reflektieren, dass das Umfeld, in dem ich mich befinde oder befunden habe damals bei der Commerzbank, dass das nicht auf jeder Art auch meinem Wunsch entsprochen hat, den ich mir habe für Führung, für Miteinander vorstellen können. Und das ist immer deutlicher geworden, seitdem ich mir 2005 diese Frage gestellt habe, bis 2008 in der Finanzmarktkrise, ist es mir eigentlich sehr deutlich geworden, dass ich gesagt habe, ich möchte diesen Weg nicht dauerhaft bis zu meiner Rente auch gemeinsam mit dem damaligen Arbeitgeber gehen.
Ich finde das beeindruckend gerade, weil, ich glaube, Carsten jetzt genauso, wir haben gerade so ein Déjà-vu und viele ähnliche Situationen, wo wir ähnliche Gespräche geführt haben mit Mitarbeiterinnen und wo wir dann andere Reaktionen teilweise bekommen haben. Wir sind dann dran schuld, also Verantwortung wurde dann externalisiert, jemand anderes ist dran schuld, dass ich jetzt nicht promotet werde oder diesen Job bekomme, den ich gerne haben möchte. Oder auch eben diesen, ja, auch wieder Reflexion als Fähigkeit, gell? Nämlich diesen Abgleich zwischen meinem eigenen Bild und dem Fremdbild, was mir jemand gibt. Und das ist ja auch in solchen Situationen ja nicht despektierlich gemeint, sondern das ist ja fördernd gemeint, so wie auch in deinem Falle, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie gehst du trotzdem in dieser Situation damit um, dass du das nicht als persönliche Enttäuschung und als die mögen mich nicht und eigentlich sind die dran schuld, ich bin doch so toll, die erkennen nur mein Potenzial nicht, dass du das umdrehst und daraus diese Chance erkennst? Das ist doch auch für einen Menschen mit Anfang 30 doch gar nicht so einfach, wie es jetzt klingt.
Du, vielleicht ist das ein Teil einfach meiner Lebensaufgabe, aber ich will ja auch nicht sagen, dass das einfach ist, ne? Also das ist ja auch nicht so, dass ich wiedergekommen bin und habe mich gefeiert, habe eine Flasche Wein aufgemacht und habe gesagt, boah, ist das super, dass du da durchgefallen bist, sondern das ist, ich bin immer fragend geblieben, ich bin immer einfach auf der Suche geblieben und es gibt schon eine Grundhaltung, die ich immer mit an den Tag lege. Ich habe immer diese Frage gestellt, wenn irgendetwas nicht geklappt hat, dass ich immer für mich geguckt habe, welchen Anteil habe ich dazu beigetragen, dass es beim nächsten Mal besser wird oder dass wir das auch anders machen können. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich auch einfach mitnehmen sollte. Man wird auch immer sagen, man ist nicht alleine dafür verantwortlich. Aber ich glaube, überall da, wo Menschen zusammenkommen, da, wo etwas passiert, da, wo Fußballspiele stattfinden oder da, wo es um Gewinnen oder Verlieren geht, da hat man immer einen eigenen Anteil, den man selber dazu beigetragen hat. Und ich glaube, den sollte sich jeder auch bei jeder Entscheidung immer wieder bewusst machen. Und ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass das viel zu selten getan wird, weil es ist viel einfacher, auch darauf zu zeigen und zu sagen, die anderen sind schuld oder wenn die das besser machen würden, wenn die Rahmenbedingungen besser wäre. Und das möchte ich nicht. Ich möchte zumindest auch mit mir so reflektiert umgehen, dass ich sage, mein Teil, den ich habe dazu beitragen können, den kann ich zumindest verantworten, den kann ich verändern, den kann ich halt auch beim nächsten Mal besser machen, dass es dann zu einer guten Entscheidung führt.
Was ich auch interessant finde, Dirk, wie du das schilderst, dass in so einem Bankenumfeld ist ja eher so das Klischee, dass das ein bisschen nüchtern ist und vielleicht auch ein bisschen kühl ist und emotionslos. Und die Dinge, die du jetzt schilderst, wo es um Führung geht, wo es um soziale Aspekte geht, signalisieren für mich auch, dass dieses Klischee eigentlich gar nicht so real ist oder nicht so funktioniert. Also ist das so? Ist es ein Klischee, dass sozusagen Banken kühl und emotionslos sind? Oder gibt es Unterschiede? Das ist vielleicht auch ein Grund, warum du dich jetzt für eine GLS-Bank entschieden hast. Also einfach für mich passt das gerade nicht so zusammen, wie du Führung schilderst und wie ich so eine Bank von außen wahrnehme.
Also erstmal ist ja eine Bank ist ja nur ein Gehäuse. Und in dieser Bank arbeiten Menschen. Also jetzt lass uns doch mal offen sein. Also gibt es gefühllose und gefühlskranke Menschen, die wirklich, denen es wirklich gut geht, wenn sie keine sozialen Kontakte haben, wenn sie keinen Lob, keine Wertschätzung, keine Anerkennung finden? Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es mag vielleicht auch Menschen geben, die weniger davon brauchen oder die da nicht so von abhängig sind. Aber am Ende des Tages, lass uns jetzt mal wirklich auch auf ja unsere Spezies so ein bisschen gucken. Entschuldigung, dass ich das so nenne, auch Männer. Also Männer haben geübt, sich das abzutrainieren. Außen hart, innen ganz weich, hat Herbert Grönemeyer ja gesungen. Und liegt da nicht vielleicht auch ein Stück Wahrheit dran? Also außen hart, innen ganz weich. Also wo sind denn die Orte, wo sich Männer treffen, um mal wirklich über ihre Probleme zu reden? Oder wie viele Menschen haben Not, joggen es weg, meditieren es weg oder suchen sich andere Kanäle, um nicht schwach zu sein? Aber gehört es nicht einfach auch dazu, mal schwach zu sein, auch mal zu sagen, mir geht es nicht gut oder ich brauche jetzt auch mal Wertschätzung oder Anerkennung? Und das, was ich für mich einfach gesagt habe im Leben, ich möchte nur noch in Umfelden und Kontexten arbeiten und auch nur noch mit Menschen unterwegs sein, die offen, ehrlich, transparent mit solchen Gefühlen umgehen können und wo halt eben halt auch mal Schwachsein nicht als Schwäche gesehen wird, sondern wo es als menschliche Notwendigkeit gesehen wird. Und das ist doch so. Also ich sag mal, ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade diese Sendung gesehen habt, wo es um die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 geht. Die sind nicht Weltmeister gewesen, weil sie die besten Fußballer gehabt haben. Die sind Weltmeister geworden, weil sie als Team als Bestes funktioniert haben und weil sie gemeinsam gefeiert, gelitten und auch miteinander sich auseinandergesetzt haben. Deswegen sind sie Weltmeister geworden. Und ich glaube halt, das beste Team ist nur so gut, wie halt auch die Emotionen, die diesem Team erlaubt ist. Und du schaffst alle Probleme kannst du schaffen, wenn du halt nur wirklich auch miteinander verbunden bist. Das ist mein fester Glaube und ich werde alles dafür tun, dass in dem Umfeld, wo ich bin, dass das halt auch wirklich eben angesprochen werden darf.
Du hast erzählt, Mitte der 2000er Jahre warst du bei der Commerzbank. 2007, 2008, 2009 kam ja dann die große Finanzkrise. Wie bist du damit umgegangen? Ich meine, da haben doch bestimmt Menschen bei dir angerufen und haben gesagt, Herr Kanacher, wo ist mein Geld geblieben? Können Sie mir das erklären? Ich verstehe es nicht mehr. Ist weg.
Ja, das war für mich die schwierigste Zeit meines beruflichen Lebens, weil bis dahin lief eigentlich alles auch so ein bisschen wie am Schnürchen. Und es war genauso, wie du gerade geschildert hast. Ich habe in der Kundenberatung gesessen, wir haben unwahrscheinlich viel Wertpapiergeschäfte die Jahre davor gemacht. Ich würde auch sagen, das war immer vernünftig. Wir haben auch nie Dinge wirklich angeboten, die jemand nicht braucht. Aber wir haben schon halt auch ein bisschen so nach diesem Win-Win gelebt. Ja, also wenn ein Kunde gutes Geld verdient hatte, dann haben wir auch als Bank nochmal gesagt, dann kann man ja auch nochmal gutes Geld verdienen. Und in dieser Phase war es so, zwei Beispiele, vielleicht kurz genannt nur, es kamen Eltern zu uns und die Eltern hatten Geld angelegt für das Studium ihrer Kinder. Und aus den damals knapp 25.000 Euro, die angelegt hatten, für beide Kinder ungefähr 10.000 Euro, war dann zu dem Zeitpunkt nur noch 5.000 Euro pro Kind übergeblieben. und die Kinder sollten anfangen zu studieren. Und die haben das überhaupt nicht verstanden. Die haben doch immer gesagt, also wir haben euch doch gesagt, das ist das Geld für das Studium unserer Kinder. Die wollen jetzt ins Studium gehen. Warum ist das Geld jetzt nur noch die Hälfte wert? Die hatten das halt in einer aktienähnlichen Anlage angelegt. Und die waren vollkommen verzweifelt und waren traurig. Und da ist mir einfach bewusst geworden, natürlich haben wir das immer erklärt. Natürlich haben wir auch den WPHG-Bogen, so hieß das ja damals, mit denen ausgefüllt. Und natürlich haben wir die auch.
Wertpapierhandelsgesetzbogen, glaube ich, heißt das, gell?
Genau, Wertpapierhandelsgesetzbogen. Das war dann die Dokumentation, dass wir sie über Chancen und Risiken aufgeklärt haben, dass wir denen das Produkt richtig erklärt haben. Aber es hat ja auch kein Mensch damit gerechnet, dass Lehman mal umfällt und dass innerhalb kürzester Zeit eben teilweise Werte nur noch 50% weniger wert waren. Und wenn du mir noch erlaubst, ein ganz kurzes zweites Beispiel, ist es ein Mann, der hat uns im September, hat er uns 30.000 Euro in einem Geldmarktfonds gebracht. Und dieses Papier oder dieses Geld war ja eigentlich so, dass das immer da sein sollte. Insgesamt hatte der fast 300.000 Euro zu dem Zeitpunkt im September dann bei uns. Und kurz danach war das Geld insgesamt nur noch 200.000 Euro wert nach 2 Monaten. Also im November war das Geld ungefähr 100.000 Euro weniger wert. Und der ist jeden Tag immer wieder gekommen und hat gefragt, aber diese 30.000, die ich dir gebracht habe, die müssen doch noch da sein. Der hat auch nicht verstanden, dass natürlich waren die 30.000 noch da, aber von den anderen 270.000 waren halt nur noch 170.000 da. Und der konnte überhaupt nicht verstehen, dass das Geld so schnell verloren gehen konnte. Und die Leute haben geweint, die saßen vor uns und haben geweint. Und das war schon etwas, was mich sehr, sehr bewegt hat.
Wie reagierst du dann da drauf? Ich meine, du bist ja ein ganz kleines Rädchen dann in dem Moment als Anlageberater in diesem großen Finanzwirtschaftssystem, in diesem globalen. Wie reagierst du da drauf? Weil ich meine, du bist ja nicht mitverantwortlich gewesen für diese Krise.
Ja, vielleicht doch für die Krise der Menschen schon, weil dann habe ich ihnen vielleicht doch nicht gut genug zugehört bei dem, was sie wirklich wollen. Also zumindest den Anteil, den hätte ich ja auch am Sparbuch liegen lassen können, dann wäre das nicht passiert. Für den Anteil fühle ich mich schon verantwortlich. Und auf der anderen Seite ging es mir aber gar nicht darum, dass das passiert ist, sondern das, was mich bewegt hat, ist diese Frage, wie gehen wir damit um? Ja, auch als globales Bankensystem, was lernen wir daraus? Was lernt auch beispielsweise die Commerzbank daraus? Und wie hätte sich die Commerzbank auch vielleicht darauf einstellen können oder sich verändern können, dass solche Dinge halt nicht mehr passieren oder dass wir da anders mit umgehen? Und da habe ich natürlich versucht, darauf Einfluss zu nehmen. Ich habe da auch mit unseren Vorgesetzten damals drüber gesprochen. Ich habe halt auch eben geguckt, wie kann man vielleicht auch Einfluss da nehmen, dass wir das ganze System nochmal verändern. Das war meine Reaktion darauf. Also im Kleinen mit meinen Mitarbeitenden gemeinsam zu schauen, dass solche Dinge nicht mehr passieren, dass solche Missverständnisse nicht mehr passieren. Und auf der anderen Seite im Großen halt auch, ich habe versucht, ein Stück weit das System der Commerzbank mit zu verändern.
Mit Abstand von fast 15 Jahren, hat sich da wirklich was geändert? Oder hast du das Gefühl, man hat nach einer gewissen Phase dann wieder genauso weitergemacht wie vor diesem Crash?
Auch das steht mir nicht zu, das zu beurteilen, weil ich nicht mehr genug Einblick in dieses System habe und auch nicht mehr in das Commerzbanksystem oder in das Bankensystem so weit reingucken kann. Wenn ich Kolleginnen und Kollegen höre, die von anderen Banken zu uns kommen, die schildern schon halt auch noch, dass es, ich sag mal, immer noch darum geht, halt auch ein Shareholder Value zu betreiben, dass es auch immer noch darum geht, die Rendite in den Vordergrund zu setzen. Das sind aber nur Stimmen von einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, insgesamt ist das Bankensystem ja schon stabiler geworden. Inwieweit das in der Privatkundenberatung oder in der Beratung passiert ist, da müsstet ihr die Menschen fragen, die heute in der Verantwortung sind. Das fände ich auch fairer. Ich möchte nicht über andere reden.
Aber vielleicht kann man die Frage mal allgemein stellen, so ein bisschen in der aktuellen Zeit. Ne? Wir sind ja in einer Zeit, wo es eine ganze Menge an Krisen gibt, wo es eine ganze Menge an Bewegung gibt, wo auch eine Menge an Transformation nötig ist. Wir haben Energiethemen, Energiewende, Klima und so weiter und so fort. Siehst du eine veränderte Rolle der Banken oder siehst du, dass Banken allgemein sich anders positionieren, anders aufstellen müssen? Also wir haben ja auch diese Themen rund um Kriterien von Unternehmensbewertungen, wie so Nachhaltigkeitskriterien mit einfließen, Unternehmensbewertungen, solche Dinge. Also siehst du eine veränderte Rolle der Banken im Kontext der heutigen Zeit?
Es ist schön, dass du da 2 Vorlagen zugegeben hast. Einmal hast du gesagt, verändern müssen. Ja, verändern müssen sie sich, weil es gibt ja halt nun mal den Green Deal in Europa. Es gibt ja halt auch das gesamte Thema Regulatorik, was darauf einzahlt, was halt ja die Finanzströme hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft umleiten soll. Also das ist ja in der Überschrift ist der Green Deal nichts anderes, als zu sagen, wir möchten über die Kontrolle von Banken die Finanzströme nachhaltiger gestalten. Deswegen gibt es ja auch die sogenannten ESG-Kriterien, die da drauf einspielen. spielen. Und das müssen die Banken erfüllen. Also da gibt es ja verschiedene Umsetzungsleitlinien, da gibt es verschiedene einzelne Schritte von Nachhaltigkeitsberichten, von Nachhaltigkeitsratings, die sie mit einführen müssen. Also von daher müssen, ist ganz klar, da passiert auch richtig was und da findet auch eine große Weiterentwicklung statt. Also ich glaube halt auch, dass die NachhaltigkeitsmanagerInnen in den Banken viel, viel mehr sind, als sie das noch vor 10 Jahren gewesen sind. Stelle ich das fest in der Art, wie wir uns wirklich in der Bankenbranche verhalten und sehe ich das bei meinen Vorstandskollegen von großen Banken, dann würde ich halt sagen, so richtig haben sie noch nicht verstanden, was tatsächlich das Leben, was das nachhaltige Leben bedeutet. Also das Leben innerhalb der planetaren Grenzen und auf den sozialen Fundamenten, glaube ich, da könnte es noch ein größeres Verständnis oder eine höhere intrinsische Motivation auch für geben.
Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, mal zur GLS Bank kommen, weil das führt ja alles darauf hin, dass du heute Mensch im Vorstand einer Bank bist. Jetzt muss ich ganz doof fragen, die anders arbeitet als andere Banken, was macht ihr anders? Vor allem, wenn euer Motto Sinn vor Gewinn ist, ist das esoterisch oder geht es euch nicht ums Geld verdienen? Oder was ist bei der GLS Bank anders als bei anderen Banken?
Ja, vor 50 Jahren gegründet sind, haben wir heute noch mit einem der Gründer gesprochen. Albert Fink ist einer auch der Mitgründer gewesen. Der ist vor kurzem 90 Jahre geworden und wir haben heute mit ihm Mittag gegessen. Also von daher wirklich vielleicht ein richtig cooler Moment, um auch darüber zu sprechen. Es ging schon immer um gesellschaftliche Fragen. Und das, was die Bank finanziert, waren immer die Grundbedürfnisse von Menschen. Und du kannst es ja auch anders sehen. Also was heißt denn der Satz Sinn vor Gewinn? Das bedeutet doch nur, wenn du etwas tust, was der Gesellschaft einen Nutzen gibt, wirst du auch immer jemanden finden, der bereit ist, den angemessenen und ansprechenden Preis dafür zu bezahlen, weil er einfach sagt, das ist gut, was ihr tut, was ihr dort macht, das hat auch einen Preis, das ist den Preis wert. Und wenn du immer nur das tust, was gesellschaftlich halt auch gebraucht wird, dann wird die Nachfrage immer nach diesen Angeboten da sein. Und dann werden die Leute auch den ordentlichen Preis dafür bezahlen. Und das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben dabei geholfen, ihr seid hier in der Nähe von Frankfurt, Bad Vilbel, der Dottenfelder Hof, eine der größten, ich sag mal, landwirtschaftlichen Flächen, die nach Biolandbau heute noch betrieben werden, ist von der GLS Bank vor über 50 Jahren mit unterstützt worden. Und das ist das, was uns antreibt. Also das zu verstehen, was die gesellschaftlichen Fragen gestern, heute und auch morgen sind, und dafür mit Geld Lösungen zu schaffen, dass die halt auch eben gesellschaftlich erhalten bleiben.
Das ist ja eigentlich eine Haltung, die man auch gerade mit deutschem Mittelstand, deutsche Familienunternehmen sehr, sehr stark verbindet. Also diese Verbindung von gesellschaftlicher Verantwortung und Unternehmertum, sag ich mal. Das ist aber ja auch nichts, was so als allgemeine Regel, also wenn ich in der Tat Banken, nicht nur Banken, aber auch andere Firmen oder große Konzerne, zumindest beobachte aus meiner Sicht, ist ja, glaube ich, dieses Bewusstsein der gesellschaftlichen Verantwortung nicht so tief in ihrer DNA verankert. Siehst du das auch so und müsste man da mehr tun oder können auch Banken mit ihrem Einfluss da mehr tun, diese Unternehmen auch zu beeinflussen?
Also ich weiß nicht, ob das die Aufgabe der Banken ist, aber ich habe gestern Abend einen Artikel auf LinkedIn veröffentlicht und das fand ich halt einfach auch nochmal so faszinierend, dass wir das eigentlich gar nicht neu erfinden müssen. Also gestern ging es um diese Frage von, brauchen wir eigentlich ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder kann man das nicht auch weglassen? Dann habe ich mal geguckt, wo kommt das denn eigentlich historisch her? Ja, es gibt ja diesen Begriff, den kennt ihr alle bestimmt, das ist der sogenannte ehrbare Kaufmann. Der kommt, habe ich gestern mal gegoogelt, aus dem 12. Jahrhundert. Und in diesem ehrbaren Kaufmann ist kein deutscher Begriff, sondern ist ein europäischer Begriff, stand dann drin, er steht für ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für das eigene Unternehmen, für die Gesellschaft und für die Umwelt. Ein ehrbarer Kaufmann stützt sein Verhalten auf Tugenden, die den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg zum Ziel haben, ohne den Interessen der Gesellschaft entgegenzustehen. Er wirtschaftet nachhaltig. Also eigentlich wissen wir es schon seit über 900 Jahren. Wir müssten uns nur mal wieder an das halten, was auch der ehrbare Kaufmann damals gemacht hat. Dann kriegen wir das hin. Da brauchen wir keine Bank und keine Regulatorik dafür.
Also eigentlich zurück zur Tradition, ne, ist das Motto, wenn ich dich so höre.
Ja. Ja. Vielleicht ist es auch, weißt du, du hast mich ja gerade so ein bisschen danach gefragt, vielleicht ist es einfach auch aus der modernen Betriebswirtschaftslehre abprogrammiert worden. Also vielleicht hat der ehrbare Kaufmann oder ne, der hat anders gehandelt als das, was wir heute unter Betriebswirtschaft verstehen. Ja, also wer hat denn irgendwann mal gesagt, also Geld ist ja nie erfunden worden, damit man mit Geld Geld verdient, sondern Geld ist eine Tauschwährung gewesen, die wir eingeführt haben, damit wir den Tausch von Gütern zu einem fairen Preis machen. Und nirgendwo stand drin, dass Geld Geld verdienen soll. Also das war niemals Grundlage des Wirtschaftens, sondern das Wirtschaften hat sich in dem System selbst zweckentfremdet. Und das, glaube ich, müssen wir uns bewusst machen und wieder ein Stück zurücknehmen. Das würde reichen, wenn wir das tun würden.
Kannst du uns mal mitnehmen in euer Investitionskomitee und uns mal vielleicht erklären an einem Beispiel, wie bei euch Investitionsentscheidungen diskutiert werden und auch am Ende entschieden werden?
Ja klar, das kann ich gerne machen. Also bei uns ist es ja erstmal so, dass wir einen festen Rahmen haben mit sogenannten Negativ- und Positivkriterien. Also wir haben Bilder davon, was wir finanzieren wollen. Dazu gehört beispielsweise das Thema erneuerbare Energien. Dazu gehört beispielsweise eine bestimmte Form von Wohnen mit bestimmten Preisen, die wir dort halt auch haben wollen. Dazu gehört halt auch eben, dass wir nur 100% Biolandwirtschaft finanzieren. Das sind so Positivkriterien. Da gibt es insgesamt, ich sag mal, 6 Branchen, in denen wir unterwegs sind. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt aber auch Negativkriterien, mit denen wir uns auseinandersetzen, wo wir halt sagen, eben wir finanzieren keine Atomenergie beispielsweise, wir finanzieren keine Kinderarbeit oder auch wenn es fragwürdige Geschäftspraktiken gibt, schließen wir die aus. Und das, ich sag mal, das ist bei jedem Kundenberater bei uns erstmal so verankert, dass er auch ein gutes Gefühl dafür hat und eine gute Stimmigkeit hat, ob er diesen Kredit, den wir jetzt machen, auch in dem Sinne entscheiden kann. Und neben dieser sogenannten inhaltlichen Kreditprüfung machen wir natürlich auch immer eine ökonomische Kreditprüfung. Wenn es dann Zweifel daran gibt oder wenn es Fragen daran gibt, dann gibt es halt immer erstmal den direkten Vorgesetzten, mit dem man das halt auch abstimmen kann, wo man nochmal hingucken kann. Und wenn das wirklich dann hinterher zu einer Ungereimtheit führt oder zu einer Unstimmigkeit führt, gibt es ein Gremium, wir nennen das bei uns inhaltliche Kreditvorabstimmung, wo wir den Fall reingeben und wo dann halt Menschen aus unterschiedlichen Funktionen ohne Hierarchie diesen Kredit diskutieren und eine Empfehlung aussprechen, den zu begleiten oder den nicht zu begleiten.
Das verstehe ich bei diesen Themen, die du gerade genannt hast. Jetzt könnte ich auch andere Themen ins Feld führen. Wir befinden uns in keinen Friedenszeiten mehr. Manche sagen, wir sind in Krisenzeiten, manche sagen, wir sind schon in Kriegszeiten. Also Frieden zu sichern geht nicht mehr nur, indem wir Diplomatie walten lassen, sondern indem wir halt auch aufrüsten. Ist das im Sinne von Nachhaltigkeit und sozialem Frieden herstellen ein Investment, was ihr unterstützt im Sinne von Ertüchtigung? Wie sagte unser Verteidigungsminister, Wehrertüchtigung oder Kriegsertüchtigung? Ist das etwas, wo die GLS jetzt in Schleudern kommt, weil sie sagt, okay, da müssen wir auch anfangen, umzudenken?
Spannende Frage, ganz aktuelles Thema. Beschäftigen wir uns gerade sehr intensiv mit. Und ich würde erstmal sagen, nein, ich glaube nicht daran, dass mehr Waffen und das halt Aufrüsten am Ende des Tages zu mehr Frieden führt. Das sollte man mir mal beweisen, an welcher Stelle das halt auch tatsächlich funktioniert hat. Also ich glaube halt, dass wir als erstes, du hast am Anfang auch gesagt, Dirk Kanacher ist angetreten, um die Hürden vielleicht auch des globalen Nordens und des globalen Südens auch oder das Verständnis zu verbessern. Ich glaube, wir müssen erstmal wieder auch überlegen, warum reagieren die Menschen so, wie sie reagieren? Warum fühlen sie sich in ihren Themen beschränkt und auch eingeschränkt? Wo ist denn das ehrliche Interesse daran, dass ich mal die Frage stelle, was führt denn eigentlich dazu, dass die Menschen so emotional reagieren und auch so schnell im Prinzip in den Angriffsmodus übergeht? Also ich glaube schon, dass die Diplomatie und das Verstehen von Diplomatie eine der wichtigsten Grundlagen ist. Und ich möchte ein Beispiel nehmen. Ich hoffe, das passt in euren Podcast, weil ich habe einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Und vielleicht für alle auch kurz zum Nachdenken. Bei diesem Thema Selbstbehauptungskurs bin ich damit konfrontiert worden, dass wir so eine Szene nachgespielt haben und da ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Dirk, du hast gerade meine Freundin angeglotzt. Warum hast du meine Freundin angeglotzt? Was ist die typische Reaktion, die du sagen würdest?
Ich bin verheiratet, ich habe nicht geglotzt.
Ja, was sagst du, wenn du sagst, ich habe nicht geglotzt? Du sagst zu dem anderen, du lügst.
Ja.
Ja, also die Botschaft ist, ja, das stimmt nicht. Also er hatte das Gefühl, dass du ja geguckt hast oder er wollte etwas bei dir provozieren, zumindest ist er auf dich zugekommen. Man könnte doch halt auch sagen, Mensch, klar, ich habe gerade da mal hingeguckt, ich habe gedacht, die kenne ich aus dem Fitnessstudio, wo ich jeden Morgen bin oder ähnliches. Vielleicht habe ich sie auch nur verwechselt. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir in die Enge getrieben werden? Und wie sind die Behauptungen? Es geht immer um Recht oder Unrecht. Und ein bisschen, also ich möchte nur nochmal darauf zurückkommen und zu sagen, ich glaube nicht, dass das Aufrüsten am Ende des Tages uns dabei hilft. Für uns ist es aber echt schwierig, das will ich auch sagen, jetzt eine gute und vernünftige Haltung daraus zu machen. Was wir glauben ist, dass wir auf jeden Fall die Rüstungsindustrie sollten wir nicht privatisieren. Wenn es darum geht, dass wir die Rüstungsindustrie finanzieren müssen, dann sollten wir das als staatliche Aufgabe sehen. Der Staat sollte das, was wir als Rüstung und als Verteidigung brauchen, finanzieren. Weil in dem Moment, wo du halt anfängst, in Unternehmen zu investieren, dann versuchst du mit dem Aufrüsten für dich persönlich einen Gewinn zu erzielen. Und ich finde, Krieg dürfte nie etwas sein, das am Ende des Tages dazu führt, dass Gewinne vergrößert werden oder dass Gewinne maximiert werden. Und das passiert ja gerade in der Rüstungsindustrie. Alle investieren in die Rüstungsindustrie, weil die Gewinne der Rüstungsunternehmen total sprudeln. Also zwei Dinge, das sollte über den Staat geregelt werden und die Übergewinne, wie wir sie auch gehabt haben, beispielsweise jetzt bei den stark gestiegenen Energiekosten bei Photovoltaik oder bei Wind, die sollten halt sozialisiert werden. Also diese Übergewinne von diesen Firmen sollten umgelenkt werden und sollten wieder in die Rüstung fließen. Das ist unsere Haltung dazu und ich finde, das ist zumindest ein Beitrag, den wir dazu beitragen können, das in eine neue Richtung zu geben. Mhm.
Was ist denn mit so logistischen Tätigkeiten, also Investitionen in den Aufbau von logistischen Einheiten, die natürlich auch für das Militär, für den Katastrophenschutz, für all diejenigen wichtig sind im Inland, weil sie vielleicht einfach dann sozusagen diejenigen, die an die Grenze in Kriegsgebiete geschickt werden, ja dann auch versorgen müssen. Ich finde, es ist auch nicht unheimlich schwer zu sagen, wo da eigentlich die Grenze ist und wo da der Graubereich ist. Gibt es da Diskussionen bei euch in der Bank, wo ihr sagt, naja gut, das ist schwer zu trennen, das könnten wir uns schon vorstellen? Oder sagt ihr da auch knallhart, nee, auch solche Geschichten müssten dann, wie du es ja gerade vorgeschlagen hast, von staatlicher Seite aus organisiert und finanziert werden?
Also erstmal zwei Reaktionen darauf. Die erste Reaktion ist, ich glaube, ich kann nicht zu allem wirklich sinnvoll was beitragen. Vielleicht gibt es auch Experten, die ihr befragen könnt, die das besser können. So eine richtige Meinung habe ich nicht dazu. Und so ehrlich will ich halt auch sein, habe ich mir vorher keine Gedanken zugemacht. Wenn ich jetzt spontan darauf reagieren würde, da würde ich sagen, dann lass es uns doch so bauen. Also wenn wir mehr Schienen brauchen, dann lass uns doch schnell ein paar mehr Schienen bauen. Und wenn wir sie nicht mehr brauchen, um hinterher Kriegsgut zu transportieren, dann können wir hinterher die Menschen wenigstens transportieren. Also vielleicht ist das irgendwie so eine Übergangslösung dafür. Aber ehrlich gesagt ist das nicht mein Spezialthema. Und ich glaube, ich würde da auch nicht so gerne so tief reingehen, weil da gibt es bestimmt Menschen, die das besser können als ich. Auch wieder sehr reflektiert,
hoffentlich. Ja, wunderbar. Was ist so mit Geschichten, die rund um das Thema Deep Tech sind, wenn es darum geht, neue Technologien zu entwickeln, Startups, die ja auch Finanzierung brauchen, die Erstfinanzierung, Seedfinanzierung brauchen. Macht ihr sowas auch?
Haben wir eine gewisse Zeit auch probiert, haben wir auch geguckt. Wir machen immer auch noch was im Kleineren. Allerdings als Bank vergibst du ja in der Regel Fremdkapital und kein Eigenkapital. Und Seed-Finanzierungen sind immer Eigenkapital. Und es macht einfach aufgrund der Regulatorik, die wir auch haben, keinen Sinn als Bank Eigenkapital aus unseren Mitteln zu vergeben, weil die müssen wir mit viel zu viel eigenem Eigenkapital hinterlegen. Von daher, da wo es beispielsweise geht, mal eine Ergänzung von Eigenkapital durch Fremdkapital zu machen, um die nächste Stufe zu erreichen, machen wir das im Einzelfall, auch im kleineren Fall. Aber in der Regel versuchen wir denen eher eine Bühne zu geben. Wir versuchen, die zusammenzubringen. Wir versuchen, die halt auch mit Know-how zu unterstützen. Wir versuchen, denen halt den Kapitalzugang über Kundinnen und Kunden von uns zu vermitteln oder zu schaffen. Aber selbst sind wir dort jetzt nicht schwerpunktmäßig finanziert.
Jetzt ist ja die GLS Bank ja eine Bank, die jetzt keinen alleinigen Eigentümer hat, Eigentümerinnen hat oder irgendeine Institution oder einen großen Fonds, sondern das sind ja Genossinnen und Genossen. Kannst du das Prinzip mal genauer beschreiben, was es ausmacht und wo da auch die große Stärke der GLS-Bank liegt in der Eigentümerinnenstruktur?
Ja, sehr gerne. Also die Bank ist ja gegründet worden als Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken, GLS, als genossenschaftliche Institution. Und jedes Mitglied, und das ist ja der Grundsatz des genossenschaftlichen Gedankens, jedes Mitglied hat eine Stimme. Das heißt, und sorgt wieder für ein anderes Wirtschaften. Im Wirtschaftssystem ist es immer so, dass eigentlich diejenigen, die die Kapitalmehrheit, die Kapitalhoheit haben, auch den größten Einfluss haben. Also wenn du viele Anteile hast, gibt's ja auch im Aktiengesetz oder im GmbH-Gesetz, wenn du mehr als 25,1% hast, hast du eine Sperrminorität. Wenn du mehr als 50% hast, dann hast du halt die einfache Mehrheit. Mehr als 75% hast du die qualifizierte Mehrheit. Also immer dann, mit Geld gewinnst du an Macht. Und das ist halt ein Unterschied bei uns. Bei uns hat auch derjenige, der sagt, ich finde das, was ihr dort macht, so klasse, ich möchte das mit hohem Eigenkapital unterstützen, hat er trotzdem auf der Gesellschafterversammlung oder auch bei uns auf der Generalversammlung nur eine Stimme und kann aber genauso mitdiskutieren. Er kann sich auch genauso einbringen. Aber er kann am Ende des Tages nicht über seine Geldmehrheit die Entwicklung der Bank beeinflussen. Und so sind wir halt als Vorstände vom Aufsichtsrat eingesetzt, und vertreten die Interessen unserer Mitglieder. Das heißt, für uns ist es halt auch wichtig, die Mitglieder zu hören, auch zu verstehen, was die Mitglieder wollen, mit den Mitgliedern im Dialog zu sein, um daraus dann unsere strategischen Überlegungen für die Zukunft abzuleiten. Das fühlt sich, wenn du einmal in einer Genossenschaftsbank gearbeitet hast und das ernst nimmst, fühlt sich das ganz anders an. Und es fühlt sich auch wirklich gut an, halt im Auftrag der GenossInnen unterwegs zu sein und eben zu schauen, welche Aufgabe darfst du erfüllen.
Ich glaube, ihr habt so ungefähr 130.000 GenossInnen.
Genau.
Genau.
Und so ein kurzer Werbeblock, ja, wir haben auch noch Genossenschaftsnummern frei.
Okay.
Und wir können auch gut Eigenkapital gebrauchen, damit wir noch viel wirksamer werden können. Also in diesem Podcast, wer jetzt glaubt, er möchte richtig was Gutes tun, er möchte uns auch mit Kapital unterstützen, er ist herzlich willkommen, Teil dieser Wertegemeinschaft zu werden.
Gut, dann noch die Anschlussfrage für diesen Werbeblock. Wenn ich dann Genosse bin, wie kann ich da mitentscheiden? Wie läuft das dann ab? Kann ich dich dann anrufen oder gibt es regelmäßige Treffen? Wie muss ich mir das operativ vorstellen?
Ja, also es gibt hier ein Organ, das ist bei uns die Generalversammlung. Und zu der Generalversammlung laden wir einmal im Jahr ein. Und dort machen wir meistens eben eine zweitägige Veranstaltung, wo wir in verschiedenen Workshops unsere Genossinnen und Genossen zusammenholen, wo wir bestimmte Themen einfach halt auch diskutieren und auch vorstellen. Da kommen die Leute nach Bochum in der Regel und sie können halt eben da auch persönlich dran teilnehmen. Das Organ selbst ist dann hinterher die Generalversammlung, die dann halt den formellen Teil abbildet, wo auch Fragen gestellt werden können, wo auch diskutiert werden kann und wo auch die Beschlüsse gefasst werden. Aber ich würde immer empfehlen, bitte nutzt den ganzen, diese anderthalb Tage auch dazu, um einfach mitzuarbeiten. Und da wir ja auch eine bundesweite Genossenschaftsbank sind, ist es sogar so, dass wir das Ganze auch noch vor der Genossenschaftsversammlung in der Regel digital anbieten. Also dieses Jahr machen wir beispielsweise zwei digitale Veranstaltungen. Einmal im Gespräch mit dem Vorstand und einmal im Gespräch auch mit dem Aufsichtsrat. Und zusätzlich ist es so, dass wir einmal pro Jahr in die Filialen gehen und an den Standorten, wir haben 7 Standorte, dort halt auch mit den Mitgliedern zusammen diskutieren. Also wir versuchen, so viele Gesprächsangebote wie möglich zu machen. Damit verringere ich dann halt die Menschen, die mich versuchen, telefonisch zu erreichen, weil das könnte ich dann doch nicht bewerkstelligen, wenn die alle einzeln anrufen.
Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass sich ja Wirtschaft auch verändern muss und nachhaltiger werden muss, ist Genossenschaft eigentlich ein Prinzip aus deiner Sicht, was förderlich ist für diesen Wandel von Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, hin zu mehr regenerativen Wirtschaften?
Absolut. Also ich glaube, dass die Genossenschaftsform eine der wichtigsten Formen sein wird oder könnte. Das, was im Moment ein bisschen aufwendig ist, ist halt der gesamte regulatorische Aufwand, um eine Genossenschaft zu betreiben, um einen Aufsichtsrat dabei zu haben. Wir sollten die Eröffnung einer Genossenschaft vereinfachen, digitaler machen. Da gibt es auch viele Initiativen dazu. Und wir sollten halt auch im Prinzip das jährliche Überwachen und Überprüfen einfacher machen. Ich glaube, dann wäre es für viele eine viel bessere Lösung als eine GmbH. Ist aber zu komplex.
Weil das so Mitgliederstrukturen sind und ich einfach ja auf mehr Stimmen Rücksicht nehmen muss? Oder was macht das so kompliziert?
Weil du beispielsweise erstmal schon bei der Gründung musst du zu einem Genossenschaftsverband gehen und der Genossenschaftsverband muss im Prinzip diese Gründung befürworten. Wenn du eine GmbH gründest, dann gehst du hin und stellst einen Antrag, gehst zum Amtsgericht, lässt dich eintragen, brauchst einen Notar dafür, da bist du fertig. Bei einer Genossenschaft musst du erstmal einen Wirtschaftsplan machen, musst du erstmal einen Businessplan machen, den musst du genauso woanders machen. Aber dass den jemand schon mal prüft, dass jemand schon mal mit da drauf guckt, dass jemand auch ein Gutachten dazu schreibt, dass jemand erstmal eine Freigabe erteilt, das ist erstmal schon mal viel, viel aufwendiger. Du hast also viel mehr Papierkram. Du brauchst auch eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern, 7, die eine Genossenschaft gründen. Also das ist einfach vom Aufwand her ist es komplexer und es scheut auch viele, diesen Schritt zu gehen. Deswegen gibt es hier halt auch eine große Initiative, die halt sagen, wir brauchen sowas Ähnliches wie eine GmbH, wo aber, ich sag mal, einzelne Stimmen nicht so zählen. Also wo wir das Thema im Unternehmensrecht, das Thema Stimmrecht vom Geld trennen. Das sind ja diese ganzen Initiativen, die Richtung Verantwortungseigentum auch gehen und wo es auch große Konferenzen gibt. Das wäre eine gute Ergänzung und ich würde halt sagen, das braucht es aber vielleicht gar nicht, wenn wir die Genossenschaft etwas einfacher gestalten würden.
Wie kommen wir denn jetzt dazu, dass wir die sozial-ökologische Transformation nochmal beschleunigen? Also ich habe schon verstanden, ihr könnt die Geldströme entsprechend leiten, ihr könnt in bestimmte Dinge investieren und auch nicht investieren. Warum macht das die GLS Bank so vorbildlich und viele andere Banken eher weniger? Eigentlich müsste doch, wenn ich dir zuhöre und dass alles auch vernünftig ist und dass ja auch mit der Langfriststrategie Klimaneutralität 2045, EU Green Deal hast du schon angesprochen, doch eigentlich sachlogisch sein, dass jeder sagt, ja, wir fangen jetzt auch an, unser Portfolio, unsere Investmentströme, unsere Geldflüsse umzulenken in diese neue Art und Weise des Wirtschaftens. Mein Gefühl ist, das wird eher so halbherzig gemacht, oder?
Schön, dass du das gesagt hast, dann brauche ich das ja nicht zu sagen.
Das ist vielleicht auch meine Aufgabe als Podcast-Host, das sagen zu dürfen, aber du pflichtest mir ja scheinbar bei.
Genau. Aber du, ich glaube einfach, weil der kurzfristige Gewinn viel mehr im Vordergrund steht als eine langfristige lebenswerte Welt. Darf ich ein Beispiel nennen?
Gerne, klar.
Ja, wenn du dir anguckst, das Heizungsgesetz, was ja, glaube ich, sehr emotional diskutiert worden ist. Die Grundlage des Heizungsgesetzes war ja nichts anderes, als dass drinsteht, dass wir 2045 in Deutschland und Europa klimaneutral sein wollen. Und die Grundlage des Heizungsgesetzes war nur, dass die Teile der Regierung, man kann auch jetzt Robert Habeck nennen, gesagt hat, wenn wir heute noch eine Heizung einbauen, die einen fossilen Brennstoff hat, dann hat die in der Regel eine Lebensdauer von 20 oder 25 Jahren. Und zumindest diejenigen, die im Grundkurs Mathe aufgepasst haben, die wissen, wenn du 2023 bist und 25 Jahre draufrechnest, dann kommst du bei 2048 raus. Das heißt, die wird auf alle Fälle noch CO2 produzieren. Und deswegen hat er nur gesagt, wenn wir heute neue Entscheidungen treffen müssen, wir haben die Technologie ausreichend vorhanden, dann sollten wir heute ja mit langfristigem Blick keine Heizung mehr mit fossilen Energieträgern einbauen. Und wenn man das aufgegriffen hätte als Gesellschaft und hätte gesagt, hey, so ganz doof ist der Habeck ja nicht, der kann rechnen, wir wollen uns an das Abkommen halten, 2045 klimaneutral zu sein, dann hätten wir als Gesellschaft mit ihm darüber diskutieren sollen, was brauchen wir denn dafür, dass das geht. Und wir hätten nicht sagen sollen, doofes Gesetz, viel zu schnell, schränkt uns ein, verbietet und so weiter und so fort. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir einen gesellschaftlichen Diskurs da mal drüber geführt hätten. Ja, wie können wir als Gesellschaft unsere gemeinsamen Ziele verfolgen und nicht die einzelnen Interessen des Einzelnen? Ja, also die Heizungsfirma wollte vielleicht noch die letzten Gasheizungen verkaufen. Die Opposition wollten Stimmung machen. Die Zeitungen wollten ihre Zeitung verkaufen. Also jeder hat doch ein Einzelinteresse daran gehabt, dass der Habeck Unrecht hat und dass der Habeck mit dem Gesetz doof ist. Und wo ist denn diese Deutschland-Koalition dazu, die sagt, pass mal auf, das Gesetz ist da, wir müssen jetzt handeln, die Technik haben wir und wir brauchen ein gemeinsames Verständnis. Und dann steht am Ende des Tages noch die Frage, wie finanzieren wir das? Aber ich glaube, alles das wäre lösbar gewesen, wenn wir miteinander diskutieren, wenn wir uns zuhören, wenn wir den anderen wertschätzen, dann hätten wir eine Lösung dafür gekriegt. Jetzt bauen wir halt wieder Gasheizung ein und überlegen uns in 10 Jahren, wie wir die Probleme lösen, die wir uns heute geschaffen haben. Ich glaube, das ist kurzfristig gedacht und wird uns zu nur noch mehr Auseinandersetzungen und Konflikten führen.
Ich denke, es hängt wahrscheinlich aus meiner Sicht auch damit zusammen, dass wir eben kein gemeinsames Bild haben, ne, von der Zukunft und dass diese ganzen Initiativen nicht wirklich orchestriert sind. Deswegen war auch so meine Frage, was ist eigentlich die Rolle der Banken? Also wenn wir jetzt mal zurückdenken, wenn wir sagen, wir hätten eine gemeinsame Zukunftsvision von Europa, ja, ich mach mal, denk mal ruhig Europa-mäßig, und wie ordnen wir uns ein, dass wir als Unternehmen, also unterschiedliche Unternehmen, Banken und so weiter, gemeinsam in diese Vision einarbeiten und dann im Prinzip vielleicht auch eher Sachen fördern, die darauf einzahlen. Also momentan haben wir genau diese Interessenkonflikte, die nicht orchestriert sind, die nicht eingeordnet sind, die in keinen politischen Rahmen eingeordnet sind. Den hätte man eigentlich vor Jahren schon schaffen müssen. Und ich glaube, das ist das, womit wir heute so ein bisschen hadern oder was uns auch schwerfällt. Deswegen haben wir natürlich auch diese Unternehmen wie die Gasheizungshersteller, natürlich, die müssen ja irgendwie auch weiter existieren, ne? Das kriegt man auch jetzt nicht so schnell gelöst. Deswegen so meine Frage, vielleicht greife ich die nochmal auf, also sollten wir jetzt in der aktuellen Situation mehr dazu kommen, Dinge zu orchestrieren, ein gemeinsames Bild zu bringen, dass wir wirklich in eine gemeinsame Zukunft arbeiten und vielleicht auch ordnungspolitisch einen Rahmen schaffen, der das ermöglicht?
Darf ich einmal noch dagegen halten und sagen, den gibt's ja. Ja, es gibt ja das Pariser Klimaabkommen. Das haben wir 2017 als oberstes Gesetz gemeinsam verabschiedet und haben gesagt, an das wollen wir uns halten. Deswegen würde ich halt sagen, wir haben ja schon uns Rahmenbedingungen gegeben. Und unter diesen Rahmenbedingungen kann man jetzt auch anfangen, also ich sag mal, jeder Heizungsinstallateur weiß, wenn er rechnen kann, dass 2017 die Entscheidung getroffen worden ist, dass wir bald keine Gasheizung mehr einbauen. Und jetzt könnte man sich mal fragen, was haben die Unternehmer denn die letzten 6 oder 7 Jahre getan, um sich darauf einzustellen? Und ich finde es schwierig, also das ist ein bisschen eine Henne-Ei-Diskussion, so erlebe ich es zumindest, ja. Wir haben das Problem, wir haben auch die Rahmenbedingungen dafür. Ich würde dich mal fragen, guck mal, wir führen doch hier auch ein Gespräch, wo wir mit Fragen, wo wir mit Zuhören, wo wir mit Ringen um die beste Lösung versuchen, das zu diskutieren. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, es geht halt auch darum, dass man ein Stück weit die Einzelinteressen zurücknehmen muss und die Gemeinschaftsinteressen in den Vordergrund setzen muss. Das ist aber nicht geübte Praxis an den Stellen, wo wir unterwegs sind. Ich habe keine Lösung dafür. Ich sehe nur, dass wir nicht warten sollten, bis, ich glaube nicht, dass die Politik mehr tun kann, als sie im Moment als Rahmen, als großen Rahmen darüber gemacht hat, sondern wir müssen jetzt selber gucken, was unsere eigene Aufgabe da drin ist.
Na gut, aber du hast ja schon Lösungen. Ich meine, dein Geschäftsmodell, deiner Bank mit dem Motto Sinn vor Gewinn, mit der Eigentümerinnenstruktur von Genossinnen, die ja euch in eine bestimmte Richtung auch wirtschaftlich tätig werden lassen. Die Art und Weise, wie ihr mit denen kommuniziert, die Art und Weise, wie ihr Investitionsentscheidungen trefft, das sind doch Muster, die ich doch ableiten kann für die Frage, wie ich auch so eine sozial-ökologische Transformation im Politikbetrieb, aber auch darüber hinaus in der Gesellschaft diskutiere.
Dann müssten aber die Einzelinteressen, das habe ich gerade gesagt, auch ein Stück weit zurücktreten. Ja, also im Moment Shareholder Value bedeutet, erzeuge den größten Gewinn, berichte alle Vierteljahr darüber, wie sich dein Gewinn entwickelt. Und Investitionskosten, die vielleicht sich erst in 5, 6, 7, 8 Jahren auszahlen, sind eigentlich kaum jemanden, die du deinem Aktionär irgendwie verkaufen kannst. Dann bist du wieder bei dem, was ich gerade gesagt habe, dann bist du wieder ein bisschen bei der Rechtsform. Aber lass uns doch da.
Aber du rechnest doch auch und sagst, die Investition in eine erneuerbare Energieanlage, in ein Energiesystem mit 100% Solar- und Windenergie rentiert sich doch mehr. Also ihr definiert doch auch den wirtschaftlichen Erfolg oder die Rendite doch auch anders als herkömmlich. Das macht ihr doch auch. Sonst kämt ihr doch gar nicht dazu zu sagen, das sind unsere Felder, in denen lohnt es sich, wenn du dein Geld da einlegen willst, unterstützen wir dich.
Genau. Wir haben ja auch ein vernünftiges Verhältnis zwischen Einkommen und Ausgaben. Also diese sogenannte Cost-Income-Ratio liegt bei uns unter 60 oder um die 60. Ich glaube, damit sind wir ein profitables Unternehmen. Aber das ist ja auch so die Frage, die ihr beiden gerade gestellt habt. Was ist denn der Strompreis? Lass uns doch damit anfangen. Was ist denn der Strompreis in 10 Jahren? Und wenn du sagst, der Strompreis in 10 Jahren ist wahrscheinlich um 50% höher als heute, dann lohnt sich auch eine Investition. Aber wie ich gerade gesagt habe, die wird sich nicht am 30.06., am 30.09. und am 31.12. in der Bilanz ablesen lassen. Also wird der Markt darauf reagieren, wird dich als Unternehmer abstrafen und wird halt sagen, guck mal, da ist gar keine Entwicklung drauf. Und ich glaube, das müssen wir halt auch verändern. Also du musst auch als Unternehmer dafür belohnt werden, dass du langfristig beispielsweise eben unterwegs bist. Und diese Langfristigkeit in den unternehmerischen Entscheidungen, das macht ja den ehrbaren Kaufmann, das macht das Familienunternehmen aus. Die werden alle nicht an der kurzfristigen Rendite, sondern am langfristigen Erfolg gemessen. Das hast du in deinem kapitalmarktorientierten Unternehmen, hast du das nicht. Und das macht es auch für meine Kolleginnen und Kollegen, die dort in der Verantwortung sind, aus meiner Sicht viel, viel schwerer, diese Entscheidung zu rechtfertigen.
Das meinte ich ja ein Stück weit auch mit dieser Idee, vielleicht war der Begriff falsch, ordnungspolitischen Rahmen, aber hätten wir nicht vor Jahren schon eher sozusagen Incentivierungssysteme schaffen sollen, Anreizsysteme, um genau das zu fördern, dass die Unternehmen in diese Richtung gehen. Weil jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn du halt heute ein Heizungsbauer bist und immer noch Heizungen baust und Gasheizungen, hast halt, ist halt Pech, ne? So, hast du nicht aufgepasst und dann gehst du halt pleite oder so, ne? Also sozusagen, das ist die unternehmerische oder die Selektion des Marktes. Also war da nicht eine gesellschaftliche Verantwortung, eine politische Verantwortung? Müssten wir die jetzt noch stärker aktivieren, Incentivierungssysteme zu schaffen, um das Potenzial, was wir unternehmerisch haben, in eine bestimmte Richtung zu bewegen? Das war so ein bisschen meine Frage und wie du das siehst. Oder ist es zu spät und müssen wir einfach damit umgehen?
Nein, ja. ich meine, wenn es zu spät ist, dann würden wir aufgeben. Ja? Und aufgeben gilt nicht. Ne? Also ich finde, wir haben hier eine gesellschaftliche Aufgabe, wir haben eine gesellschaftliche Verpflichtung und deswegen kann es nie zu spät sein. Aber es geht jetzt um schnelle Handeln. Und das hat, glaube ich, aber einige Komponenten. Ich glaube ja immer, dass jeder was dazu beitragen muss. Es braucht einen politischen Rahmen, der dafür Stabilität ist. Es braucht ein Umdenken bei den Unternehmerinnen und Unternehmern. Es braucht da einfach mehr Offenheit dazu. Und es braucht eine Gesellschaft, die halt auch diesen ganzen Schritt mitgeht. Ich glaube, nur in diesem Dreiklang wird es gehen. Und es braucht nicht nur die ökologische Wende. Ich glaube, das wissen wir, wie das geht. Sondern es braucht halt auch das soziale Miteinander. Und ich glaube, dass weltweit genug Geld dafür da ist. Und da muss man halt nur gucken, wie man das Geld, was weltweit genug da ist, so einsetzt, dass es funktioniert. Und das hat natürlich auch mit solchen Fragen zu tun. Vielleicht könnte das etwas sein, was dabei hilft. Wir sagen ja auch immer, dass die Besteuerung von Kapital beispielsweise höher sein sollte, weil im Moment finanzieren wir einen ganz, ganz großen Teil aus der Besteuerung von Einkommen. Und wenn das immer herausfordernder wird und auch für den Unternehmer schwieriger wird, dann kann man ja zumindest sagen, also Tax Me Now sind ja solche Initiativen beispielsweise, die es gibt, die auch darüber besprechen und sagen, ja, das ist so, also aus meinem Kapital kann ich locker leben und besteuere das doch bis zu einem bestimmten Maße. Und wenn wir daraus dann eine sozial-ökologische Wende finanzieren würden, ich glaube, da würde ein Schlüssel drin liegen, dass wir halt eben gucken, wie können wir die Umverteilung des Vermögens einmal in Deutschland, in Europa, aber auch im globalen Kontext so angehen, dass die Reichen trotzdem noch reich sind, aber dass die Armen nicht immer ärmer werden und dass diese gesellschaftliche Last genau für diese Themen beispielsweise gemeinsam getragen werden könnte, indem die einen was dafür tun, Arbeit reinstecken, Aufwand reinstecken und indem die anderen beispielsweise ein Stück von ihren großen Vermögen abgeben, damit sie das finanzieren können. Vielleicht wäre das so sowas wie ein Europapakt oder ein Deutschlandpakt, der dann wieder funktionieren könnte und es würde sowas entstehen wie gemeinsames nach vorne gehen, ja, wir schaffen das.
In dem Zusammenhang, wie blickst du denn auf die Diskussion mit dieser Schuldenbremse, die uns ja auch nochmal zusätzlich einengt, gerade wenn es um solche Infrastrukturentscheidungen geht, gerade wenn es darum geht, neue Energiesysteme aufzubauen, neue Schienensysteme aufzubauen, also in eine nachhaltige Infrastruktur zu investieren. Ist das nicht eigentlich anachronistisch, die Diskussion, die wir da gerade führen?
Ja, du hast aber doch vorhin gesagt, dann bräuchten wir erstmal ein Bild der Zukunft, was wir halt auch wollen und wo die Leute auch bereit sind. Also du kannst natürlich jetzt halt auch sagen, wir heben die Schuldenbremse auf, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Menschen, die jetzt gerade in der Entscheidung dann sind, auch wirklich die richtigen und zukunftsfähigen Entscheidungen. Auch dazu bräuchte es. Ich habe mal so eine Vision, dass ich gesagt habe, lass uns doch, wenn wir auf unsere unterschiedlichen Fähigkeiten gucken, dann sollten doch eigentlich die Menschen, die jetzt 25 bis 35 sind, sollten doch ihr Bild der Zukunft mal gestalten, wie Deutschland in 30 Jahren aussieht. Die sollten das Bild geben. Und die Generation, wie ich jetzt beispielsweise mit 50 oder bis 60, die sollte sich nur in den Dienst stellen, diese Visionen und diese Bilder zu erzeugen. Ja, aber es ist doch genau umgekehrt. Ja, also wählen gehen diejenigen, die 60 und aufwärts sind und die sagen, wie ich meine letzten 10 Jahre gestalten möchte, und diejenigen, die 25 bis 35 sind, frustriert und fühlen sich abgehangen, sind weniger motiviert und fühlen sich gerade halt eigentlich demotiviert. Also die 60-Jährigen sagen über die 25-Jährigen, die sind faul, die wollen nicht mehr arbeiten, die wollen nur noch leben, ja. Und die 25 oder 35-Jährigen sagen, die lassen uns aber gar keine Chance, wir dürfen gar nicht mitreden und wir dürfen gar nicht mitbestimmen. Das finde ich halt sehr fragwürdig. Also ich möchte jetzt kein Bashing betreiben, aber wenn wir jetzt gucken, welche Menschen gerade die Welt regieren, ja, also ich glaube, da ist keiner unter 65. Ich will jetzt nicht an die Spitze gehen, aber da sind Leute dabei, die sind über 80, ja, die Zukunft gestalten. Wäre das für dich als junger Mensch wirklich motivierend, dass dir ein 80-Jähriger sagt, was du die nächsten 40 Jahre zu tun hast? Und ich glaube auch das, also was ist unser Commitment? Und ich fände unser Commitment cool, die machen die Vision und wir haben das Geld und helfen denen, die dabei umzusetzen. Und dann entsteht so ein Hauruck in Deutschland, wir kriegen das hin.
Wenn du sagst, Wirtschaft neu denken, dann müssen wir ja nicht nur auf die Infrastruktur gucken und auf die Produktion, sondern du sagst ja selber, jeder und jede ist ja auch mitverantwortlich. Und spätestens bei der Frage, wie konsumiere ich, kann ich natürlich auch eine ökologische Haltung einnehmen. Ist das für dich ein zu unterbelichteter Aspekt in der ganzen Diskussion?
Das ist ja mein Lieblingsthema, ne?
Okay,
deswegen kommt wieso ja das? Da drauf. Ja, es gibt eine Frage, die ich natürlich gerne in einem Plenum stelle. Das ist jetzt hier in diesem Kreis viel schwieriger, weil wir jetzt nur zu viert gerade sind. Ja. Aber die Frage ist immer, wer von euch dreien hat schon mal eine Ananas gegessen? Vielleicht können wir mal kurz eben so ein Handzeichen machen.
Ja, also hier Andreas, unser Produzent, Carsten, meine Wenigkeit. Klar, Ananas haben wir schon mal in unserem Leben gegessen. Ja.
Genau. Wer von euch kann zu 100% sagen, wie sie wächst?
Ich glaube, ich habe eine Vorstellung, wie sie wächst, aber ob das so 100%, damit meinst du ja wirklich ganz genau, das biologisch beschreiben zu können, würde ich mir wahrscheinlich ein bisschen schwer tun.
Genau, ich mache das immer mit den 100%, mach das mal auf einer Bühne, das ist das Faszinierende. Du hast 100 Leute, die du fragst, ob sie eine Ananas gegessen haben, und ich würde sagen, größer 95% der Leute heben den Arm. Und wenn du dann diese 100% zumindest mal stellst, dann heben sich 4 oder 5 Hände, die eben wissen, oder wahrscheinlich vielleicht auch 10 Hände, die wissen, wie eine Ananas wächst. Ich bin in Kenia gewesen 2016 und wollte immer meine Ananas essen. Und ich bin wirklich aber durch Kenia gelaufen und habe dann immer geguckt, vielleicht siehst du ja mal einen Ananasbaum. Ja, bis mir irgendwann mal einer gesagt hat, wenn du eine Ananas suchst, musst du auf den Boden gucken. Das ist eine Staudenpflanze, die wächst im Prinzip von unten nach oben und die Ananas ist mit den Blättern im Prinzip wie so eine Blume auf dieser Pflanze da drauf. Aber warum erzähle ich das jetzt? Weil du mich gerade gefragt hast, was bedeutet das mit nachhaltigem Konsum? Wenn du heute ins Geschäft gehst, ja, dann ist doch die Frage, wie transparent ist das, was du gerade konsumierst für dich? Also wenn wir es bei der Ananas nicht wissen, wo jeder sagt, die habe ich schon mal gegessen, dann ist das auch bei allen anderen Themen nicht so transparent. Und beispielsweise wissen die Leute nicht, dass 30% der Rosen, die wir in Deutschland auf dem Tisch haben, in der Regel aus Kenia kommen und am Viktoriasee beispielsweise angebaut werden unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Die Menschen verhungern dort, die Menschen arbeiten mit Pestiziden, Fungiziden, ohne Schutzkleidung. Und wir kaufen sie für kleines Geld. Deswegen ist für mich eine ganz große Leidenschaft, weil du auch gesagt hast, wo ist die gesellschaftliche Verantwortung? Ich kann ja alles konsumieren, was ich will. Kein Mensch sollte uns das verbieten. Aber wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dann sollte ich doch mal die Frage stellen, wie ist das Ganze sozial hergestellt worden? Wie sind die Transportwege dazu gewesen? Wie ist das Ganze auch ökologisch, ich sag mal, angebaut worden? Und wer verdient da vielleicht auch welchen Beitrag daran? Und ich glaube, diese Frage, die sollten sich zumindest Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder stellen. Und sie können alle Entscheidungen treffen. Ich möchte keinen davon abhalten, irgendeine Entscheidung zu treffen. Sie sollen nur abends kurz mal eben überlegen, ob sie das mit ihrem Gewissen vorm Einschlafen wirklich verantworten wollen, was dort da auf der Welt passiert. Und ich kann nur jeden einladen, reist mal nach Kenia, guckt euch das mal an, guckt euch mal im Süden an. Unser Wohlstand in Europa und in dem globalen Norden lebt vor allen Dingen halt auch davon, dass wir zu Lasten dieser Menschen dort konsumieren. Das ist einfach so, da kann man nicht von weggucken. Klammer auf, und da müssen wir uns Gedanken darüber machen, wenn die Menschen nicht von uns mit bedacht werden, wenn wir konsumieren. Warum machen sie sich dann irgendwann auf den Weg und sagen, ich möchte genauso gut leben wie die Menschen im Norden, und ein Großteil der Fluchtursachen und Migrationsursachen kommt von dieser Ungleichbehandlung.
Ich finde das immer interessant, weil, was du gerade ansprichst, es gibt immer diese Aufschlüsselungen eines Preises für, keine Ahnung, Fußballtrikot, ja, kostet 130 Euro, 120 Euro, und dann wird das so aufgeschlüsselt, wie viel dann die Menschen in Kenia bekommen, die Baumwollpflückerinnen bekommen, und wie viel Prozent von diesem Preis eigentlich beim Handel hängen bleibt, bei der Marke hängen bleibt, ja, und dann noch am Ende so ein paar Prozent, ein paar wenige noch bei denen, die das dann auch noch zusammennähen, ja. Wenn man das sieht, finde ich, dann weiß man genau, dass diese Preise eigentlich irre sind, ja. Also ich könnte den Menschen, die das nähen und zusammenstellen und produzieren und die Rohstoffe beisteuern, den könnte ich 10-mal so viel geben, ja. Das Ding würde nur unwesentlich teurer werden, ja, weil der Handel und die Marke da irgendwie, keine Ahnung, 75% des Preises abgreifen und sich aufteilen, ja. Ist das gerecht?
Schöne Frage. Mach Pause, lass die Zuhörer beantworten.
Ja, oder vielleicht auf der anderen Seite auch, ne, wenn du mal guckst, wer kann sich's leisten, im Bioladen einzukaufen? Das können auch nur die, die, sagen wir mal, etwas dickeres Portemonnaie haben, ne? Also auch gerade die nachhaltigen Produkte kaufen zu können, die sind einfach sehr viel teurer, ne? Otto Normalverbraucher kann sich das zumindest kontinuierlich nicht leisten. Ist auch ein Thema. Also die Dinge hängen ja aus meiner Sicht zusammen. Deswegen war immer auch so meine Frage. Also ist es am Ende wirklich nur, jeder muss sich individuell entscheiden? Also der Unternehmer muss sich mit seinem Wertesystem identifizieren und sagen, ist es mein Gewissen und ich handle als Individuum verantwortlich. Der Konsument, der sagt, ich handle als Individuum verantwortlich, ich versuche mich zu informieren, woher die Lebensmittel herbekommen. Diese ganzen Greenwashing-Themen, also auch die Transparenz dahin zu kriegen, ist ja auch gar nicht so einfach. Oder sagen wir, ja, die Dinge hängen zusammen und wir müssen die mal versuchen, zumindest systemisch zu lösen und wieder in ein Bild zu bringen, eine Ordnung zu bringen, wo wir sagen, ja, Umverteilung ist vielleicht ein Thema, ne? Wir hatten das Thema Tax the Rich, also wie können wir Sachen so lösen, dass sie ökonomisch aufgehen und dass wir trotzdem in eine nachhaltige Wirtschaftsweise kommen und auch nicht gesellschaftliche Schichten komplett verlieren. Also der Markt scheint es ja an sich so, zumindest sehe ich das momentan so, nicht von selbst zu regeln, ne? Also wie viele vielleicht Neoliberale immer auch argumentieren, das sehe ich momentan nicht. Also ich sehe immer eher, dass wir uns da zunehmend weiter in die falsche Richtung entwickeln und immer weniger Zeit haben. Und die Frage ist, welche Maßnahmen brauchen wir eigentlich, um mit der wenigen Zeit, die wir haben, umzugehen, dass wir das beschleunigt irgendwie in eine richtige Richtung bekommen. Dieses jeder entscheidet für sich selbst scheint mir einfach zu wenig zu sein.
Ja gut, aber du hast ja als Konsument ja schon auch eine Macht am Markt, gell? Also, wie viele T-Shirts brauche ich, wie viele Hosen brauche ich, wie oft muss ich Möbel wechseln, etc. pp. Also du hast ja schon auch eine Einkaufsmacht als Konsument, ja?
Ja, aber ich sag mal, wenn du im Supermarkt an der Kasse arbeitest, wie gesagt, du musst es dir auch leisten können. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Also kannst du dir diesen Lebensstil auch leisten? Kannst du, sagen wir mal, bist du so weit auch politisch informiert, dass du dich mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzt, dir dort wirklich eine informierte Meinung bildest? Das ist immer so ein bisschen mein Thema. Wir argumentieren oft aus unserer Brille heraus und aus unserer Blase heraus, auch aus unserem, sagen wir mal, aus unserer Bildungsperspektive heraus, die ja sicherlich auch eher aus einem hohen Bildungsniveau kommt. Und da ist es immer einfacher, solche Argumente zu bringen. Ich versuche halt immer auch andere Sichten zumindest zu sehen und zu sagen, wie geht's denen, wie gehen die damit um, was bedeutet das für die und wo liegen da vielleicht Schwierigkeiten? Und das ist immer so ein bisschen mein Problem, dann diese Dinge einzuordnen und sagen, was ist eigentlich nötig, um diese ganzen Sachen zusammenzubringen, diese ganzen Puzzleteile.
Ja? Das ist richtig, nur wenn du überlegst, dass du ja, wenn nachhaltige Produkte im Vergleich zu fossil hergestellten Produkten dadurch begünstigt werden, dass bei den Fossilen einfach alle Kosten, auch alle Folgekosten in diesen Warenpreis mit einkalkuliert werden würden. Ja, so wie man das ja mit dem CO2-Preis ja auch macht. Dann werden ja langsam und automatisch auch genau diese Produkte immer teurer. Damit hättest du eine Lenkungsfunktion, auch gerade diejenigen, die immer sagen, der Preis hat so eine ganz wichtige Lenkungsfunktion. Die hätte er, wenn dann die Dinge, die regional angebaut werden, weil die Transportwege kürzer werden etc. pp., dass die einfach günstiger werden.
Das wäre eben ein Instrument, wo ich sage, das wäre vielleicht ein ordnungspolitisches Instrument in irgendeiner Form, genauso wie man sagen kann, Besteuerung von Kapital. Also wir brauchen verschiedene Elemente, die sozusagen so zusammenwirken, um in eine nachhaltige Zukunft zu gehen. Ich glaube, man kann es eben nicht der Entscheidung des einzelnen Unternehmers überlassen. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Da läuft uns die Zeit weg. Also wenn mal jetzt jemand einer von aus draußen drauf gucken würde und mal schaut, welche Probleme wir haben mit Klimawandel und so weiter und sagt, okay, womit beschäftigen die sich jetzt? Die haben vielleicht noch die nächsten 70, 100 Jahre Zeit, das Ding irgendwie auf die Reihe zu kriegen und müssen jetzt Weichen stellen und dann mal guckt, worein wird jetzt investiert? Mehr Militärinstrumentarien und so weiter und so fort. Also eigentlich, wenn wir so neutral von außen drauf kommen müssen, dann sind die eigentlich irre? Also passt das irgendwie zusammen? Und das ist so ein bisschen mein Thema, also das ist so ein bisschen mein Problem. Wie kriegen wir in der Beschleunigung dieser ganzen Geschichte diese Puzzleteile so zusammen und welchen Rahmen müssen wir schaffen, welche Instrumente müssen wir schaffen, um da irgendwie schneller voranzukommen? Weil momentan, wie gesagt, geht es irgendwie...
Carsten, ich finde das, find das super, wenn ich eins dazu beitragen darf, und das ist ja ein bisschen der Anfang unseres Gespräches. Ich finde, alles, was du gesagt hast, ist ja genau der aktuelle Stand auch der Diskussion, den wir haben. Und wenn sich jetzt jeder aber von denen einen Zettel nehmen würde und würde aufschreiben, ab morgen mache ich Folgendes anders, was im Rahmen meiner Möglichkeiten steht, ja, und handelt danach, dann wären wir einen Schritt weiter, als dass wir immer wieder auf den anderen warten. Weil ich glaube, der Konsument, der kann sich überlegen, was er konsumiert, wie viel er konsumiert und was er vielleicht auch verändern kann. Und ich möchte eins sagen, ja, also auch das zu dem Thema Bio-Lebensmittel. Was glaubst du, wie viel teurer sind Bio-Lebensmittel im Moment statistisch gesehen?
Das kann ich dir so aus dem Bauch raus nicht sagen, aber ich weiß, wenn ich bei mir zu Hause im Bioladen gehe, zahle ich sehr, sehr viel mehr, als wenn ich halt in den Supermarkt gehe.
Also je nachdem, was man anfasst, sind es ungefähr zwischen 15% und 20%, die man Mehrkosten haben. Wie viel Prozent der Lebensmittel in Deutschland werden weggeschmissen im Kühlschrank? 30%. Ja, also nur nochmal, wenn ich nicht die 30% wegschmeißen würde, könnte ich mir für 20% auch die guten Lebensmittel kaufen. Bei uns zum Beispiel im Kühlschrank wird nichts weggeschmissen. Und deswegen glaube ich persönlich, und das könnte man auch mal tun, wenn das stimmt, statistisch gesehen, dass die im Prinzip 20% teurer sind und ich die 30% nicht wegschmeiße, müsste ich weniger ausgeben als die anderen Menschen. Aber du hast gerade auch gesagt, da gehört Bildung zu. Da gehört ganz viel zu. Und deswegen will ich auch gar nicht jetzt einen Keil da reinbringen, sondern diese Frage ist, könnten wir nicht anfangen und sagen, was könnte jeder von heute an dazu beitragen, dass die Welt ein Stück lebenswerter wird? Gesellschaft, Unternehmen und Politik. Und daraus muss man dann ein Paket schnüren. Weil das, was du gerade nur beschreibst, ist das, was mir Angst macht, sage ich auch ganz offen. Das passiert seit mindestens, also ich kann mich erinnern, seit 10 Jahren, dass die Unternehmer immer sagen, wenn die Politik andere Rahmenbedingungen schaffen würden. Die Politik sagt, aber wenn die Unternehmer doch jetzt mal anfangen würden. Und die Konsumenten sagen, wenn Politik und Unternehmen irgendwie mal für Rahmenbedingungen schaffen. Wir können auch noch so weitermachen. Ich habe nur Angst davor, dass das, was wir an Ereignissen erleben, am Ende des Tages an Naturkatastrophen erleben, was wir halt auch erleben an Demokratiefragen, die wir haben, dass wir über diesen Weg, dass immer der andere anfangen soll, nicht so richtig weiterkommen. Und mir macht das Angst. Ich habe keine Lösung. Aber lass uns doch gemeinsam mal überlegen, welche Lösung jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass wir wieder mehr zu einem Stück eines guten und glaubwürdigen Miteinanders kommen. Vielleicht können wir das nochmal so als Frage auch an euch nehmen. Wie würdet ihr das machen oder wie seht ihr das? Weil ich fühle mich manchmal auch schon so ein bisschen hilflos, obwohl ich ein wirklich positiv denkender Mensch bin.
Lass uns gerne die Abschlussrunde einleiten mit genau dieser Frage, weil ich nämlich auch merke, dass sich Menschen in der Wirtschaft, auch im Mittelstand, in so einem Teufelskreis befinden. Dazu kommt noch das ganze Thema Negativität. Ja? Also es ist ja alles so schlecht und wir stehen kurz vor dem Abgrund und dann genau diese andere sind dran schuld und jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen. Ich glaube, das geht nur mit radikal anderen Herangehensweisen. Ich glaube, wir können nicht mit den, was meine ich damit? Ich glaube, die politische Logik muss anders funktionieren. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen utopisch formuliert, aber wenn demokratische Parteien immer nur danach diskutieren, dass die Idee, die ein anderer Konkurrent im politischen Spielfeld vorbringt, erstmal niedergemacht wird, es gar keine Dialogbereitschaft mehr gibt oder man auch nicht in der Lage ist, mal sich gemeinsam zusammenzusetzen und mal alle Medien und alle Presse mal außen vor lässt, um einfach mal in Ruhe die Dinge auszudiskutieren, auch mit externer Unterstützung, professionell, dann werden wir, glaube ich, aus diesem Teufelskreis, aus der Logik heraus nicht kommen. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass die politische Kultur, auch das politische Miteinander, wie Aushandlungsprozesse ablaufen, das muss ganz anders funktionieren, als so wie es heute läuft, weil das führt genau zu den Kompromissen oder auch zu diesen Verhaltensweisen, die wir jeden Tag sehen und die uns auch gar keine Orientierung geben. Und bei der Wirtschaft kann ich nur sagen, wir reden sehr viel über diese Ambidextrie, Bestandsgeschäft sichern, Kosten einsparen und gleichzeitig Innovation machen. Und ich sehe schon da auch viel Zurückhaltung, weil man immer darauf wartet, bis irgendjemand einen Rahmen setzt, anstatt einfach zu sagen, okay, ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was sinnvoll ist, ich weiß, was jetzt getan werden muss in den nächsten Jahren. Und dann suche ich mir die Akteurinnen und Akteure, die es ja gibt in einer Wirtschaft, auch in Deutschland. Es gibt ja unheimlich viele Menschen und gute Beispiele, die wie ihr Geld in die richtigen Investitionsgüter geben oder die tolle Startup-Ideen haben oder die bereit sind, auch ihr Privatvermögen da reinzugeben oder die auch bereit sind, gemeinsam eine neue Wirtschaftsweise voranzutreiben. Also die gibt es und dann muss ich die vielleicht auch einfach als Familienunternehmer aktiv ansprechen und mich nicht immer nur auf die besinnen, die in den letzten 20 Jahren mit mir zusammengearbeitet haben.
Aus meiner Sicht, wie gesagt, glaube ich, muss man erstmal auch ein gemeinsames Problembewusstsein schaffen. Ich glaube, da ist schon so ein bisschen der Haken an der Ecke, um überhaupt diese Dialogbereitschaft herzustellen. Ich denke, zumindest wie ich das wahrnehme, politisch, auch wenn man guckt, wie da agiert wird, gibt es noch kein gemeinsames Verständnis der Problemlage, die man eigentlich lösen muss. Weil dann kann man sich über unterschiedliche Lösungswege kann man sich auseinandersetzen und vielleicht auch Kompromisse finden oder auch vielleicht auch Dinge mal ausprobieren, was funktioniert nicht. Da kann ich mit einem liberalen Gedanken, da kann ich mit einem stärker sozialen Gedanken, was auch immer. Ja? Also ich kann unterschiedliche Argumentationsketten, aber wir haben, glaube ich, diese Basis eines gemeinsamen Problemverständnisses noch nicht. Da würde ich versuchen anzusetzen, um überhaupt mal Dialogbereitschaft herzustellen. Ich bin vollkommen bei euch auf der Ebene, dass jeder selber versucht, andere Menschen zu beeinflussen, sein eigenes Verhalten zu verändern. Ja, da kann man natürlich viel tun, aber das ist halt die Frage. Ne? Das ist ein Prozess, der nicht diese Geschwindigkeit gibt, aus meiner Sicht, die wir halt brauchen. Und deswegen müssten wir anders ansetzen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Also die Menschen, die zumindest ein gemeinsames Problemverständnis haben, zusammenzubringen und aus unterschiedlichen Perspektiven über Lösungsmöglichkeiten nachzudenken. Ich glaube auch, diese eher multiperspektivische Debatte sehe ich noch nicht so wirklich, dass da wirklich ein Dialog angestoßen wird zum Thema, ja, wie kann man eine Transformation organisieren, die unterschiedliche Perspektiven integriert in ein gemeinsames Bild bringt.
Dirk, zum Abschluss.
Ja, ich fand das erstmal sehr schön, was du jetzt nochmal gesagt hast. Also diese Frage ist wirklich, haben wir das gleiche Problembewusstsein? Wenn nicht, wie muss man das im Prinzip auch gemeinsam formulieren? Und das beschäftigt mich, ich fand das jetzt sehr schön von dir nochmal. Und ich würde sagen, das Problembewusstsein ist, dass der Planet aus den Fugen gerät, dass wir die sozialen Fragen gerade nicht mehr gut miteinander im Kontext behandeln. Und dann fand ich es gerade so schön, dann habe ich mich rumgedreht. Und man wird das im Podcast hinterher nicht sehen, aber bei mir im Büro hängt hinten gerade ein Schild, das spiegelt einen unserer Markenkernwerte wieder als GLS-Bank. Und da drauf steht dann, wir sind eine leistungsstarke Gemeinschaft, übernehmen solidarisch Verantwortung und stehen für eine generationsgerechte Zukunft. Und wenn man diese Dinge nochmal nimmt und sagt, wir sind eine leistungsstarke Gemeinschaft, dann steckt ja auch der Begriff da drin, das ist schon etwas, dass wir etwas schaffen können, also dass wir etwas gestalten können, also leistungsstark, die Leistung ist damit drin. Und trotzdem sind wir solidarisch füreinander verantwortlich und behalten auch immer wieder den anderen im Blick und gucken, geht's dem anderen gut an der Stelle. Also nicht, wenn es mir gut geht, wird's dem anderen gut gehen, sondern ja, ich gucke, dass es dem anderen gut geht und schaue auch bei den Entscheidungen, diesen gemeinsamen nächsten Schritt mitzugehen. Und das beziehen wir nicht nur auf das kurzfristige Handeln und auf das kurzfristige Hier und Jetzt, sondern das beziehen wir dann auch eben auf ja die Generationen und die Generationen, die danach kommen werden. Und ich glaube, wenn wir das als Überschrift nehmen, gemeinschaftlich werden wir das schaffen, dann bin ich optimistisch, dass es auch einen guten Weg gibt, ja, nochmal eine Trendwende zu erzielen. Das würde ich mir wünschen.
Dirk, dann wünsche ich dir, deinen Genossinnen und deinen Menschen im Vorstand der GLS-Bank, dass sie auch in den nächsten 50 Jahren die Geldströme dahin lenken, dass wir genau diese regenerative Wirtschaftsweise bekommen, dass wir diese zwei großen Ziele der Klimaneutralität 2045 in Deutschland und in der EU 2050 auch erreichen. Und vielleicht müsst ihr dann auch mal im Sinne von Plattformökonomie denken, einfach euer Ökobanksystem zu skalieren und noch viele weitere GLS-Banken auf dieser Welt gründen und damit sozusagen einen weiteren Beitrag der Vergrößerung eures Mottos Sinn vor Gewinn stellen. Ich danke dir recht herzlich für dieses auch sehr persönliche Gespräch und
Dankeschön.
Hab eine gute Zeit. Alles Gute.
Ja, danke schön. Ich danke auch euch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu diskutieren. Herzlichen Dank.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.